Ja, ich denke, es ist inzwischen deutlich geworden, um welche Reformation es geht. Es geht nicht um die Reformation des Straßenverkehrs vor 200 Jahren. Und wenn heute von einem Reformator die Rede ist, dann geht es auch nicht um Karl Dreis. Genau, also manchmal gibt es ja so eine Ballung von Jubiläen und in diesem Jahr wird auch das 200-jährige Jubiläum des Fahrrads gefeiert. Das ist immerhin auch mal eine Erwähnung in einem Gottesdienst wert. Genau, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also 200 Jahre Fahrrad, ich sehe hier jemanden links vom Mittelgang, der, für den ist es sehr wichtig für sein Leben. Und ja. Genau, also man muss sagen, auch diese Reformation hat das Angesicht Europas nachhaltig verändert und vor allen Dingen unseren Straßenverkehr. Genau, in Baden-Württemberg gibt es sogar eine Internetpräsenz zu diesem Jubiläum, 200 Jahre Fahrrad. Die Reformation vor 500 Jahren, diese Figur Martin Luther. Ich bin der persönlichen Überzeugung, aus historischer Sicht ist das natürlich weniger ein Thema, aber ich bin persönlich der Überzeugung, dass diese Reformation ein Wirken Gottes war und dass sie die Kirche aus einer völligen Verwirrung und aus einem geistlichen Tiefschlaf geholt hat. Und bevor es um diese Person Martin Luther geht und ihre Rolle, ist mir ganz wichtig zu sagen, ich halte es eben für ein Wirken und für ein Handeln Gottes. Und damit ist auch klar, der eigentliche Reformator der Kirche ist Gott selbst. Martin Luther, es wären noch viele andere Personen zu nennen, aber nebenbei bemerkt, die kenne ich kaum. Mit Martin Luther habe ich mich ein wenig näher beschäftigt und habe da sehr viel gelernt. Wir können sehr viel an der Beobachtung, am Studium dieser Person lernen. Prinzipien von Erneuerung, Veränderung und Bewegung, die wir in dem Reformationsgeschehen und an Martin Luther entdecken, sie finden sich auch in der Bibel und auch bei Jesus. Und deshalb finde ich, dass dieses Ereignis, das Reformationsgedenken, dieses Jubiläum wirklich auch eine Serie von Predigten und Gottesdiensten wert ist. Ich möchte voranstellen einen Bibelvers aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, 26 und 27. Gottes Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, auf das bleibe, was nicht erschüttert wird. Darum, weil wir ein Reich empfangen, das nicht erschüttert wird. Lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Ich spreche nochmal ein Gebet mit uns. Herr, hier sind wir mit unserem Leben ganz persönlich, als Einzelperson und auch als Gemeinde, als freikirchliche Gemeinde hier in Osnabrück, in unserer Stadt. Hier sind wir mit unseren ganz persönlichen Lebensbaustellen, mit dem Reformbedarf in unserer persönlichen Lebensgestaltung. Und hier sind wir auch vor dir in unserem Bedarf an Erneuerung als Gemeinde, als Teil der Christenheit dieser Welt. Und wir bekennen, dass wir dich brauchen und dass wir Erneuerung brauchen. Und wir laden dich ein, uns persönlich und uns als Gemeinde heute einen kräftigen Anstoß zur Erneuerung zu geben. Amen. Vor ein paar Wochen bin ich auf ein neues TV-Format gestoßen, eine Show, die heißt This Time Next Year, zu Deutsch, heute in einem Jahr. Und bei dieser Show, die ist gedreht in zwei Teilen mit einem Jahr Abstand. Leute gehen in dieser Show durch eine Tür, durch die linke Tür raus, this time, und sie kommen durch die andere Tür rein. Und in einem Bildschnitt und in einem Kamerawechsel lässt man ein Jahr verschwinden. Und die Leute, die im ersten Jahr vorgestellt wurden mit einem bestimmten Vorhaben, die kommen dann für den Fernsehzuschauer nach einem Augenblick wieder rein als veränderte Menschen. Ein Langzeitarbeitsloser erklärt im ersten Jahr, im ersten Teil, wo das aufgenommen wird, dass in einem Jahr fest angestellt sein will. Und unter dem Applaus des Publikums kommt er dann wieder rein und erzählt davon, wie er in eine Anstellung gekommen ist. Eine Schlaganfallpatientin erklärt, sie wolle wieder zurück in die Berufswelt. Ein Mann mit einem Spenderherz will ein Jahr später einen Marathon gelaufen sein. Ein extrem übergewichtiger Mann und seine nicht weniger übergewichtige Mutter erklären, dass sie zusammen in einem Jahr 100 Kilo abnehmen wollen. Solche Geschichten werden da erzählt. Geschichten von einschneidenden Veränderungen, Reformationsprozesse, wenn man so will. Das ist etwas, das gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir uns Veränderung wünschen. Ob wir gläubig sind oder nicht, aber es gehört zu unserem Menschsein dazu. Es ist eine Grundfrage, die uns alle beschäftigt: Wie kann mein Leben verändert werden? Politiker beschäftigen sich mit der Frage, wie kann unsere Gesellschaft sich zum Guten verändern? Welche Stellschrauben müssen wir drehen? Heute ist Wahlsonntag für Niedersachsen. Wir geben wie vor 3 Wochen keine Wahlempfehlung raus, außer diese wählen zu gehen und von seinen Bürgerrechten Gebrauch zu machen, sich zu beteiligen. Veränderungsprozesse kosten Energie, sie kosten Kraft. So viel wird deutlich bei dieser Show. Es wird dann immer erzählt im Nachhinein, was für ein Willen und was für ein Durchhaltevermögen, was für ein Ehrgeiz, was für eine Härte mit sich selbst es gekostet hat, um den vorgenommenen Plan, um das auch wirklich durchzuführen. Veränderung kostet Energie. Und wir als Nation, wir sind vielleicht besonders sportlich und ehrgeizig und zäh. Auch was Veränderungsprozesse angeht. Wir sind auch irgendwie so ein Volk von Qualitätsmanagern. Also wir haben irgendwie einen sehr scharfen Blick für Sachen, die nicht in Ordnung sind. Unsere Nation hat viele Techniker, viele Ingenieure hervorgebracht. Wir haben da ein bisschen als Nation vielleicht eine besondere Stärke oder eine besondere Eigenheit, dass wir einen Blick haben für Dinge, die fehlerhaft sind und einen starken Drang haben, Dinge zu verbessern. Das können wir als Nation irgendwie besonders gut. Wir haben da einen starken Reiz, einen starken Nerv, uns da reinzuknien. Letzte Nacht zum 4. Mal in Folge ist ein deutscher Ironman auf Hawaii geworden. Also irgendwie so diese Sache mit der Verbissenheit und mit der Härte mit sich selbst, die liegt uns irgendwie. In einem Newsletter, das ich so 14-täglich bekomme und wo es um Veränderungsprozesse geht in Gemeinden und Kirchen, da habe ich ein interessantes Beispiel gelesen. Also in dieser E-Mail ging es um Veränderungsprozesse in Gemeinden. Wie können Veränderungsprozesse angeschoben werden? Und der Pastor, der dieses Newsletter verfasst, der hat ein Beispiel geschrieben, das mir sehr eingeleuchtet hat. Der NASA zufolge wird die meiste Energie bei einem Raketenantrieb, das Kerosin, in den ersten paar hundert Metern verbrannt, die die Rakete abhebt. Der Antrieb verbraucht das ganze Kerosin einfach nur, um das Ding vom Startplatz abheben zu lassen. Ist die Rakete erstmal in der Erdumlaufbahn, dann braucht sie sehr wenig Energie. Es braucht sehr wenig Energie, um die Rakete auf Kurs zu halten, am Laufen zu halten. Trotzdem musst du das Ding erstmal ans Laufen kriegen und ganz zu Anfang braucht es viel Zeit und Energie für die Initialzündung. Und ich denke, das entspricht unserer Erfahrung. Und das hat mich sehr angesprochen, wie dieser Kollege einer sehr großen, einflussreichen Gemeinde das beschrieben hat und was am Anfang oder was am Anschluss beschrieben hat, wie man solche Prozesse angeht. Aber unterm Strich ist völlig klar, Veränderungsprozesse im persönlichen Leben, in Gemeinden in Organisationen oder in Gesellschaften kosten viel, 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 viel Energie. Und das muss man kalkulieren, das muss man veranschlagen. Bei Seminaren zu Organisationsentwicklung und Menschenführung ist Change Management, Veränderungsmanagement, wie steuert man Veränderungsprozesse, ist ein großes Thema. Es gibt ein Institut für Transformationsstudien, das Theologen ausbildet. Früher hat man Bibelschulen dazu gesagt, heute Institut für Transformationsstudien. This time, 500 years ago. Stellen wir uns mal vor, es ist der 15. Oktober 1517. Ziemlich genau vor 500 Jahren sitzt ein Augustinermönch und Theologieprofessor an seinem Schreibtisch, Mitte 30, kein junges Genie irgendwie. Das war in Wittenberg eher sein Kollege Melanchthon, der mit 19 seine erste griechische Grammatik geschrieben hat und mit 21 Professor für Griechisch in Wittenberg war. Luther war nicht unbedingt so ein akademischer Überflieger. Also er sitzt da vor 500 Jahren an seinem Schreibtisch und er denkt nicht im Traum daran, eine Bewegung vom Zaun zu brechen. Er sagt auch nicht zu seinem Abt, heute in einem Jahr will ich Reformator sein. Er will keine Rakete zünden. Er hat nicht vor, ein großes Rad zu drehen. Er hat keinen Magister in Gesellschaftstransformation und belegt keine Kurse in Change Management. Heute vor 500 Jahren grübelt, Entschuldigung, ich suche Seite 5, grübelt und formuliert er wahrscheinlich an seinen 95 Thesen. Durch Leute, die zu Luther in die Beichte kam. Er war auch geweihter Priester, das war man nicht selbstverständlich als Mönch, aber Leute kamen zu ihm in die Beichte und er nahm ihn die Beichte ab und er wurde konfrontiert mit einer Beichtpraxis in einer benachbarten Grafschaft und er wurde aufmerksam auf die Praktiken des Bußpredigers Johann Tetzel und auf den Ablasshandel und er machte sich Sorgen als Seelsorger um diese Menschen. Erstmal überhaupt kein Gedanke daran, irgendein großes Rad zu drehen, irgendeine Bewegung anzuschieben. Gut zwei Wochen später, wahrscheinlich am 31. Oktober 1517, heftet er diese Thesen an die Schlosskirche seiner Stadt Wittenberg. Das war kein Anschlag, ja? Also dieser Thesenanschlag war kein Anschlag, kein religiös motivierter Anschlag irgendwie, das war übliche Praxis im akademischen Betrieb, dass man seinen Gesprächsbedarf dort mit Thesen angemeldet hat. Ist geschichtlich nicht ganz sicher, ob er das so gemacht hat. Sicher ist, dass er die abgefasst hat und dass er sie sicherheitshalber, ich sag mal, ins CC auch an seinen Bischof geschickt hat, weil es um eine kirchliche Praxis ging und Luther war ein gehorsamer Sohn seiner Kirche und lieber zu viel informiert als zu wenig. Er nimmt seinen Bischof damit rein, aber es geht erstmal um eine Diskussion im Elfenbeinturm. Luther meldet Gesprächsbedarf an über die gängige Praxis von Beichte, Buße, Vergebung der Sünden. Er formuliert seine Thesen bewusst ein wenig überspitzt und nicht mit dem Anspruch, letzte Wahrheiten zu behaupten. Wie gesagt, wir würden heute vielleicht als Vergleich heranziehen. Er schreibt eine E-Mail an ein paar Kollegen und setzt vorsichtshalber seinen Bischof Albrecht von Mainz ins CC. Genau. Und was ist dann passiert? Erstmal ist nichts passiert. Luther beschreibt es später in eigenen Worten so, wie er diese Zeit erlebt hat. Er sagt, ich ging in die Arena und rief und keiner kam. Also Arena ist einfach gemeint, er ging in die akademische Arena, ja? Er wollte die akademische Auseinandersetzung. Er ging in die Arena und rief, er wollte sich auseinandersetzen, er wollte gerne streiten mit dem Ziel der Wahrheitsfindung, aber es fand sich kein Sparringspartner, es fand sich kein Gegner, keiner hat reagiert. Und Luther ist dann etwas konsterniert und frustriert sozusagen wieder aus der Arena rausgegangen. Er schreibt dann diese Thesen, er schickt sie noch zwei Bekannten, Wilhelm und Konrad Nesen, aber niemand diskutieren. Was Luther nicht wusste, seine E-Mail mit den Thesen wurde sehr wohl gelesen und von allen, die sie lasen, wurde sie an alle Adressen weitergeleitet. Also historisch korrekt. Der Buchdruck war noch nicht lange erfunden und rechtlich war da noch einiges im Fluss. So ähnlich wie wir es im Moment mit dem neuen Medium Internet erleben. Einiges im Fluss. Rechtliche Grauzone. Es gibt ein Fach, meine ich auch, Internetrecht oder so. Also da ist vieles im Aufbau, weil vieles ist ein neues Medium, vieles ist ungeklärt. Und so war es damals mit dem Buchdruck. Und Wilhelm und Konrad Nesen haben, ohne sich da was Böses gedacht zu haben, haben das anderen gezeigt. Und dann wurde das ruckzuck kopiert und kopiert und kopiert und weiter kopiert und verbreitet. Friedrich Mykonius, Reformator von Gotha, Zeitgenosse Luthers, beschreibt diesen Vorgang so. Also wir stellen uns vor, es ist 31. Oktober 1517, Luther hat irgendwie die Thesen da angehängt, keiner will mit ihm diskutieren, wahrscheinlich hat er sie wieder abgehängt, er erreicht noch eine Kopie an diese Freunde weiter und dann ist Folgendes passiert. Ehe 14 Tage vergingen, dann wären wir ungefähr Mitte November 1517, ehe 14 Tage vergingen, waren diese Thesen das ganze Deutschland und in 4 Wochen schier die ganze Christenheit durchlaufen, als wären die Engel selbst Botenläufer und trügen's vor alle Menschen Auge. Also das ging, das Ding, diese Thesen, sie gingen total durch die Decke und Luther merkt es nicht. Er merkt es einfach nicht. Und dann kam tatsächlich irgendwann mal eine Reaktion und das war gleich dann Post vom Papst. Etwas überzeichnet. Luther war nicht bewusst, in was für ein Wespennest er stieß, als er seine Thesen veröffentlichte. Und was dann im Folgenden passiert, das hatte er erst recht nicht auf dem Zettel. Die komplette Architektur der Macht, das Gleichgewicht der politischen Kräfte in Europa, ein System, das über Jahrhunderte stabil war, bricht komplett zusammen. Ein klassischer Dominoeffekt. Das lässt sich am besten vergleichen tatsächlich mit einem Seebeben oder einem Erdbeben. Unsere Erdkruste, es gibt da so diese Platten und es bauen sich manchmal Spannungen auf und man spürt, man merkt von diesen Spannungen, von diesen gewaltigen Kräften über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte nichts. Und auf einmal tut es dann einen Ruck und dann werden gewaltige Kräfte freigesetzt. Bei einem Seebeben gibt es dann eben diese berühmten Tsunamis, die sich ausbreiten. Und interessant ist, dass das, was mit unserer Erdkruste passiert, dass das auch immer wieder mit Nationen passiert. Also ich denke, wir haben es vor Augen, ich habe es auch schon 2-3 Mal hier erwähnt, das ist etwas, was wir alle beobachten. Dieser arabische Frühling 2011, da sind wir jetzt noch mit beschäftigt. In Tunesien, Nordafrika fing es an und dann konnte man es richtig geografisch sehen, wie so konzentrische Kreise breiteten sich diese Umstürze in den nordafrikanischen Ländern aus. Nation um Nation wurden die Regimes destabilisiert und es gab Umstürze. Man konnte richtig merken, wie das näher kam und wie das langsam auch in den Norden ging. In Moskau wurde man schon ein bisschen ungemütlich, in der Ukraine, überall auf den großen Plätzen wurde demonstriert. Und es gab diesen Dominoeffekt. Es führte dazu, dass der IS hochkam, die Flüchtlingsströme nach Europa, dass hier die rechtspopulistischen Kräfte hochgekommen sind. Das ist ein Dominoeffekt. Und Luther hat eigentlich etwas Ähnliches, wahrscheinlich noch etwas viel Gravierenderes ausgelöst. Und er hat es nicht geplant, es ist einfach so passiert. Luther war ein starker, wortgewaltiger, streitbarer Mann, aber er hatte in den folgenden Jahren auch immer wieder starke Anfechtungen und Verunsicherungen über das, was er da losgetreten hat. Er hat sich nicht selbstständig gemacht mit Coachings über Gesellschaftstransformation und Change Management. Also es gibt wahrscheinlich kaum eine Person in der Geschichte, also in dieser Zeit, die so eine starke Wirkung hatte, aber er hat sie nicht geplant und nicht gesucht. Gehen wir nochmal 3 Schritte zurück. Es gibt selbstverständlich Reformprozesse, Reformationsprozesse, die durch menschliche Pläne und Bemühungen herbeigeführt werden. Aber, und jetzt komme ich zu einer für mich sehr offensichtlichen Lektion aus dem Reformationsgeschehen, das eigentliche Instrument Gottes bei der Erneuerung seiner Menschen, seiner Menschheit, seiner Kirche, seiner Schöpfung sind Erschütterungen. Erschütterungen. Gerade das Gegenteil von menschlicher Planung und Kontrolle. Wir erleben es eher als in Situationen, wo unsere Pläne Makulatur werden und wo wir Kontrolle verlieren. Wo unser Change Management im Eimer ist, sollten wir damit rechnen, dass Gott anfängt zu verändern zum Guten und zu reformieren. Nochmal dieser Vers. Seine Stimme hat zu jener Zeit die Erde erschüttert. Jetzt aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich erschüttern, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal aber zeigt an, dass das, was erschüttert wird, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll auf das Bleibe, was nicht erschüttert wird. Das Neue, das Gott hervorbringen will in seiner Schöpfung, in seiner Kirche, in unserer Gemeinde, in deinem Leben, er bringt es hervor durch Erschütterung. Das, was Gott hervorbringen will, ist im Alten verschlossen. Und durch Erschütterung wird es gewissermaßen freigelegt. In 2. Korinther 4, Vers 7 schreibt Paulus, wir tragen den himmlischen Schatz in irdenen Gefäßen. Und dieser himmlische Schatz wird freigelegt von der irdischen Schale, von den irdischen Gefäßen, durch Erschütterung. Der himmlische Schatz im irdenen Gefäß wird sichtbar durch Erschütterung und durch Risse. Noch einmal sagt Paulus ein paar Verse später, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Paulus sagt hier, der Erneuerungsprozess, eher jetzt in einem einzelnen Menschen, der vor Gott und mit Gott lebt, der läuft so, da gibt es parallel einen Verfallsprozess und einen Erneuerungsprozess. Das Gefäß samt dem himmlischen Schatz wird erschüttert und dadurch beginnt der himmlische Schatz immer mehr sichtbar zu werden und zu strahlen. Paulus spricht im 2. Korintherbrief sehr persönlich über Erschütterung, die er erlebt hat, über Krisen mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Teams, über Verleumdung, über Verfolgung, über Schwachheit. Und er sagt, das ist Gottes Change Management. Das ist Gottes Reformationshandeln. So funktioniert das. Mitten in diesen lästigen Lebensphasen, Lebenssituationen, wo wir mit unserer Kontrolle, mit unserem Management auf Granit beißen, an unsere Grenzen kommen. Gott wird uns persönlich, dich persönlich, die ganze Welt reformieren, transformieren durch Erschütterung. Und sie haben das Ziel, den himmlischen Schatz, seinen Sohn Jesus Christus, immer deutlicher hervortreten zu lassen. Im ganz Großen, in der ganzen Welt, in seiner Kirche und in deinem Leben. Die Frage ist allerdings, ob dieser himmlische Schatz bei dir, in der Kirche und in der Welt schon da ist. Wenn er nicht da ist, dann ist es tatsächlich ein Zerstörungsvorgang. Dann bleibt nichts mehr übrig. Aber wenn der Sohn da ist und sofern er da ist, ist es ein Prozess mit einem positiven, einem wunderbaren Ziel. Der himmlische Schatz ist in der Welt angekommen. Jesus ist zwar nach Tod und Auferstehung wieder aufgefahren im Himmel, wie wir im apostolischen Glauben bekennen, aber er ist in seinem Geist da. Und er kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann werden übrigens Erschütterungen vorausgehen. Jesus sagt das in seinen Endzeitreden voraus, da begegnet uns dasselbe Prinzip. Ja, so Ende der Evangelien, ich glaube Markus 13, Matthäus 23 bis 25, Lukas 23, 22, irgendwie so. Da berichtet Jesus, bevor er wiederkommt, bevor er sich zeigt, bevor der himmlische Schatz sichtbar wird für alle Menschen, gibt es Erschütterung, Naturkatastrophen und auch mit den Völkern große Unruhe. Und genau das sehen wir, wenn man so will, als Momentaufnahme in der Reformation, wie so ein Vorbeben, einen drastischen, einen dramatischen Erschütterungsprozess in Mitteleuropa, ein Umwälzungsprozess. Also, Christus ist in der Welt angekommen, er ist in der Welt da und er wird sich zeigen. Darüber besteht überhaupt kein Zweifel. In der Kirche ist Christus seit dem ersten Pfingsten durch seinen Geist da und dieser himmlische Schatz, der tritt tatsächlich auch bei Kirchen hervor durch Erschütterung. Das ist im Prinzip, das sehen wir bei der Reformation. Ich habe eine Vorlesung in meinem Studium besucht zum Thema Reformationsgeschichte und ich erinnere mich noch sehr genau, dass die Dozentin Dorothea Wendeburg, dass sie anfing, diese Vorlesung mit der Feststellung, um 1500 gab es in Mitteleuropa eine heruntergekommene, abgewirtschaftete, demoralisierte, extrem erneuerungsbedürftige Kirche. 100 Jahre später, um 1600, gab es 4 Kirchen und alle waren erneuert. Alle. Diese 4 Kirchen, natürlich die lutherische Kirche, die entstanden ist, die reformierten Kirchen, die entstanden sind, die anglikanische Kirche und auch die katholische Kirche. Und sie hat als Kirchenhistorikerin gesagt, auch die katholische Kirche hat einen dramatischen Erneuerungsprozess durchlaufen, angestoßen durch die Reformation. Christus ist in der Welt angekommen, durch Erschütterungen wird er sich immer mehr zeigen. Christus ist in der Kirche da, in seinem Geist, und durch Erschütterungen zeigt sich immer mehr von ihm. Die Frage ist, ist er bei dir da? Gehst du durch Erschütterung? Wie gehst du durch Erschütterung? Und ich bleibe jetzt mal persönlich. Gott verändert dich durch Erschütterung. Gott verändert dich weniger durch Change Management, Transformationsstudien und gute Vorsätze. Gott verändert dich und verwandelt dich durch Erschütterung. Und wenn du weißt, dass Christus bei dir im Leben angekommen ist, dann darfst du in Phasen von Erschütterung wissen, sie haben ein gutes Ziel, nämlich, dass Christus sich in deinem Leben zeigt. Du musst nicht verzweifeln, du musst nicht aufgeben. Du hast diese wunderbare Perspektive, dass durch diese Erschütterung, die bestimmt nicht schön sind, dass Christus sich mehr und mehr zeigt. Einmal sind es Umstände, Erschütterung, schwierige Umstände, durch die sich Christus in unserem Leben mehr zeigen kann. Und es ist auch die Konfrontation, Gott erschüttert uns durch seinen Anspruch, seine Gebote, seine Gesetze. In diesen Versen aus dem Hebräerbrief, die ich euch gelesen habe, noch einmal will ich Himmel und Erde erschüttern, da knüpft der Verfasser des Hebräerbriefs an die Offenbarung am Sinai, wo es auch Erschütterung, wo es Erdbeben gab, wo dieser Berg, von dem aus Gott das Gesetz, die 10 Gebote, die 2 Tafeln seinem Volk gegeben hat, da gab es Erschütterungen, Erdbeben. Und Gott erschüttert uns immer noch durch seine Gebote. Ja? Also wir sitzen da alle in einem Boot. Also wenn wir die Bibel aufschlagen, dann werden wir diese mit dieser Frequenz in der Bibel, da gibt es eine bestimmte Frequenz, so nenne ich es mal, damit werden wir konfrontiert. Da kommt uns etwas entgegen, dabei bekommen wir alle erstmal Pickel. Das macht uns zu schaffen. Es ist die Rede von Gottes Geboten, von seinem Zorn, von seinem Anspruch, von Sünde, Gericht und Verdammnis. Und zwar im Alten wie im Neuen Testament entdecken wir das. Und das sind Worte, die greifen uns an. Ich bitte schon mal das Licht abzudunkeln, weil wir gleich eine kurze Filmsequenz zeigen. Und was wir an Luther lernen können, Luther hat persönlich in seinem Leben diese Erschütterung durch Gottes Gebote, durch das Gesetz zugelassen. Er hat gespürt, er kann den Maßstäben dieses Gottes nicht genügen. Er hat sich dem ausgesetzt. Und wir sehen einen Ausschnitt aus einem Film von 2003, der sehr, natürlich sehr gerafft, aber ich denke historisch und sachlich zutreffend zeigt, wie Luther mit dem richtenden und fordernden Gott gerungen hat und wie er sich davon hat betreffen lassen. Wenn Christus in unserem Leben da ist, müssen wir nicht verzweifeln an Erschütterung, die Gott uns zumutet. Und Gott hat letztlich genau diese Absicht, wenn wir konfrontiert sind mit seiner Heiligkeit, mit seiner Forderung oder auch wenn uns das Leben konfrontiert mit unserer Ohnmacht und mit unseren Grenzen. Gott hat kein anderes Ziel, als uns zu seinem Sohn, zu Jesus hinzutreiben, dass wir uns an ihn hängen. Deshalb möchte ich euch zum Schluss zwei Fragen mitgeben und dann gehen wir in die Anbetungszeit. Ich bitte euch schon mal nach vorne zu kommen, euch Musiker. Wenn wir persönlich einen Reformationsprozess erleben sollen, dann stellen sich uns, denke ich, zwei Fragen. Einmal, sind wir bereit, Erschütterungen durch Umstände und auch durch Gottes Gesetz auszuhalten? Ja? Wir können uns selber belügen, wir können die Ansprüche Gottes runterschreinern und runterschlossern, bis sie zu unserem Leben passen. Halten wir das aus in der Konfrontation mit dem vollkommenen Willen Gottes für unser Menschsein? Halten wir das aus, dass wir dahinter zurückbleiben? Halten wir das aus, wenn wir Römer 3 meinetwegen lesen, können wir sagen, ich elender Mensch, ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung. Ich genüge nicht mit all meinem Change Management, mit meinen guten Vorsätzen. Ich genüge nicht, ich brauche Erlösung. Halten wir das aus? Lassen wir diese Erschütterung zu? Lassen wir uns konfrontieren mit unserem eigenen gebrochen und beschädigt sein, was die Bibel Sünde nennt? Und die zweite Frage, hängen wir uns in diesen Erschütterungen an Jesus? Luther hat sich mal ausgemalt, was passiert ist, als Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Wir sehen in der Bibel, im Lukas-Evangelium sozusagen nur die Perspektive von unten. Er wird aufgenommen in den Himmel und Luther hat sich vorgestellt, wie das ist, dass der Sohn beim Vater ankommt. Und er hat daraus so eine kleine Anekdote über seinen Glauben gebastelt. Er hat gesagt, der Sohn kommt beim Vater im Himmel an, der Vater empfängt ihn mit offenen Armen, große Posaunen, großes Willkommen im Himmel. Und dann will der Vater den Sohn zu sich nehmen und dann sieht der Vater, da hängt was an seinem Sohn. Und er fragt seinen Sohn, was hast du denn da hängen? Und der Sohn sagt achselzuckend, das ist Martin Luther. Der hat sich an mich gehängt. Dann sagt der Vater, okay, dann kommt er mit rein. Und Luther sagt, das ist mein Glaube. Ich hänge mich an Jesus und dann komme ich mit rein.